Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4 zur fünften Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit. Heute mit folgenden Themen. Wir berichten zunächst über Unternehmen, Vereine und Initiativen, die sich die Themen Recycling und soziale Kreislaufwirtschaft auf die Fahnen geschrieben haben. Mit dabei Condrops, Anderwerk, Dynamo Fahrradservice und einige andere. In einem kürzeren Teil geht es dann um das Netzwerk Rules to Protect, das sich für den Erhalt wichtiger Schutzstandards, Umwelt-, ArbeitnehmerInnen- und VerbraucherInnenrechte einsetzt. Anlass ist der Deregulierungseifer der Europäischen Kommission, der zum Beispiel die Standards der europäischen Lieferkettenrichtlinie enorm abgeschwächt hat.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Unter dem Motto Recycling verbindet, Teilhabe durch Nachhaltigkeit haben sich am 24. Juni auf dem Münchner Marienplatz eine ganze Reihe von Unternehmen, Vereine und Initiativen vorgestellt. Dabei ging es nicht nur um Recycling und Kreislaufwirtschaft im engeren Sinne, sondern im Fokus stand auch eine soziale Kreislaufwirtschaft. Soziale Betriebe und Projekte zeigten, wie Recycling nicht nur die Umwelt entlastet, sondern gleichzeitig Beschäftigung, Qualifizierung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Wir waren vor Ort und haben mit Miriam Hansen gesprochen. Sie ist die Abteilungsleiterin für Arbeits- und Berufsorganisation bei Condrops. Als erstes hören wir von ihr, was auf dem Marienplatz alles geboten war.
Heute findet unser Recycling- oder Nachhaltigkeitsevent statt unter dem Motto Recycling verbindet, Teilhabe durch Nachhaltigkeit. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Beschäftigungsprojekten und anderen Projekten und Initiativen in München, die alle für Nachhaltigkeit, Recycling und die ganze Thematik stehen. Und im Endeffekt sind wir heute da, um zu zeigen, was wir alles Tolles machen, was wir auch für die Stadt München im Sinne des Zero-Waste-Konzepts machen und was wir alles anbieten können und natürlich auch einfach, um die Menschen zu informieren zum Thema Umweltschutz, Recycling und Nachhaltigkeit.
Bei der Einladung, die da rumgeschickt wurde von Condrops, ist der Begriff Kreislaufwirtschaft gefallen, völlig verständlich auch so. Ich habe ja jetzt ganz viele Interviews gemacht, wo das gut passt, aber da war noch mehr dabei gestanden, sondern soziale Kreislaufwirtschaft stand da. So habe ich das noch nie gehört. Können Sie mir diesen Begriff erklären?
Ja, das hat quasi damit zu tun, dass unsere Betriebe nicht nur für die Kreislaufwirtschaft stehen oder das Recycling betreiben für die Kreislaufwirtschaft, sondern das Ganze gleichzeitig im Sinne der Integration von Menschen machen. Wir arbeiten mit langzeitarbeitslosen Menschen und mit Menschen, die zum Beispiel eine Erwerbsminderung haben und einfach derzeit im Arbeitsmarkt so nicht zur Verfügung stehen. Da geht es zum einen natürlich um Teilhabe und der Tagesstruktur, aber auch einfach darum, die Menschen aufzubauen, jeden in seinem eigenen Tempo und im besten Fall danach dann auch zu schaffen, die Menschen in den Arbeitsmarkt zurückzubringen. Und das ist quasi der soziale Teil, der da dabei steht, dass es jetzt nicht nur um Recycling, um Umweltschutz und natürlich auch ums Geld verdienen geht, sondern einfach auch um den Menschen an sich und die Begleitung des Menschen.
Welche Stände haben wir denn hier? Zwei sind von Condrops, das habe ich schon gemerkt. Wer ist denn noch dabei?
Also dabei ist heute von der Abfallberatung vom AWM ein Stand. Dann haben wir IMAL dabei. IMAL ist von Die Halle, ein Projekt, die quasi auch für Repair und Upcycling stehen und Workshops anbieten. Dann haben wir Circular Munich dabei, die sind mit dem Zero-Waste-Konzept der Stadt München beauftragt. Das RKU ist dabei mit dem Circular Economy-Team.
Ja, RKU heißt Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt.
Dann haben wir Dynamo dabei, das ist einer der MBQ-Beschäftigungsprojekte. MBQ ist das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm. Dynamo ist für das Recycling von Fahrrädern zuständig, auch in Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen. Die AWO ist dabei mit dem Betrieb Anderwerk, die auch Recycling machen und eine Holzwerkstatt und so auch noch haben, auch Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen. Das Repair Café von Mach's Ganz ist dabei. Die arbeiten quasi mit Jugendlichen viel, schauen, dass sie da Workshops anbieten für Jugendliche, was man wieder reparieren kann. Wir machen aber auch einen Werkzeugverleih in der Werkzeugbibliothek. Und unsere Projekte sind natürlich auch dabei von Condrops. Einmal den Spendenladen und Secondhand, wo einfach Kleidung, Schmuck, Haushaltswaren, abgegeben werden können, gespendet werden können, werden auch da von unseren Maßnahmeteilnehmenden, also im Beschäftigungsprojekt, wieder aufbereitet und da in dem Spendenladen dann verkauft. Und das Besondere daran ist, der Erlös, der kommt direkt wieder dem Klientel zugute, wenn man dadurch einfach dann direkt quasi Schulungsmaterial oder Ausflüge oder irgendwas entsprechend fürs Klientel dann gestalten kann. Und dann haben wir noch Conshop, auch von Conrops, ein großer Recyclingbetrieb, ein Beschäftigungsbetrieb. Conshop recycelt die Hälfte des anfallenden Elektroschrotts von ganz München, also ist Partner vom AWM. Und die Besonderheit bei Conshop ist, dass wir eine Flachbildschirmzerlegung auch haben. Das wird alles von Hand quasi zerlegt. Das heißt, man kann die Rohstoffe viel besser alle separieren und dann wieder in den Kreislauf zurückführen, wie wenn es so eine maschinelle Zerlegung ist. Und ja, was wir auch machen ist, wenn die Geräte noch gut ausschauen, dann bereiten wir die wieder auf. Wenn sie, also werden geprüft natürlich erstmal, dann bereiten wir die wieder auf und verkaufen die dann auch, dass man quasi die wieder in den Kreislauf direkt zurückführen kann und können auch Datenlöschung und Datenträgervernichtung anbieten. Da sind wir bis zur höchsten Sicherheitsstufe zertifiziert. Das heißt, es ist auch, sind wir auch Partner vom Fundamt München zum Beispiel, vom Zoll ganz oft und so.
Wo werden die Geräte wiederverkauft? Weil wenn das, wenn ich richtig in Erinnerung habe, der halbe Elektroschrott der Stadt München, habe ich das richtig verstanden? Das muss ja wahnsinnig viel sein. Wie viele Läden haben Sie denn?
Also es ist tatsächlich so, dass es nur ein Bruchteil der Geräte, sagen wir mal, wieder so weit gut beieinander ist, dass man sie aufbereiten kann. Was nicht zum Aufbereiten geht, also das meiste wird in ganz einzelne Fraktionen zerlegt und dann eben weitergegeben dem nächsten Partner in der Recyclingkette. Und wo wir das verkaufen, wir haben einen eigenen Shop, der nennt sich Conshop und bei eBay.
Wo finde ich Conshop?
Conshop selber ist in Feldmoching in der Waldmeisterstraße. Lohnt sich auch mal vorbeizukommen. Wir sind immer offen für Betriebsführungen und es sagt uns immer jeder spannend, wie bei der Sendung mit der Maus. Und genau, also einen Shop im Endeffekt einfach im Internet www.con-shop.de oder bei eBay.
Also Feldmoching ist ja im Münchner Norden und die Waldmeisterstraße, muss ich gestehen, habe ich auch noch nie gehört. Wie komme ich denn da hin? Komme ich auch öffentlich gut hin?
Am besten vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn zur Dülferstraße fahren und dann in die 60 einsteigen und an der Robinienstraße aussteigen und dann sind wir fußläufig gut erreichbar.
Trotzdem, bei Conshop müssen aber dann schon recht viele Leute arbeiten, oder?
Also bei Conshop haben wir 100 Maßnahmeplätze, also für 100 langzeitarbeitslose Menschen können wir da beschäftigen und werden von einem Team von 15 Festangestellten betreut und begleitet, also sowohl Arbeitsanleitung als auch Sozialpädagogen. Das, es geht nicht nur um Arbeit, es geht natürlich auch darum, Schlüsselqualifikationen aufzubauen, Probleme zu beseitigen, die vielleicht da sind und die Menschen einfach fit zu machen, dass sie ein Arbeitsleben dann auch ohne uns stemmen können.
Also alle, die jetzt geglaubt haben, dass Conrops nur eine Drogenberatung oder Drogensuchthilfeorganisation ist, hat sich getäuscht. Es gibt ganz vieles mehr. Vielen Dank für das Interview.
Ich sage auch Dankeschön und ganz schönen Tag noch.
Soweit Miriam Hansen, Abteilungsleiterin für Arbeits- und Berufsorganisation bei Conrops. Ein paar Stände weiter auf dem Marienplatz sind wir auf den Stand von Dynamo Fahrradservice bis e.V. inklusive Pulpo gestoßen. Letzteres ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem auch Dynamo beteiligt ist, das Produkte aus alten Fahrradschläuchen herstellt. Bevor wir dazu kommen, erläutert uns zunächst Werkstattleiter Leonhard Huber Thoma die Arbeit von Dynamo.
Gibt es jetzt seit 40 Jahren. Dieses Jahr jährt sich 40 Jahre Dynamo. Zeitgemäßer denn je. Fahrrad ist ein sehr aktuelles Thema. Die langfristige Qualifizierung von Leuten ist natürlich auch eine super wichtige Geschichte oder unsere Kernaufgabe, wenn man so mag. Ja?
Kommen wir gleich dazu. Ich habe es in Erinnerung, es gab Dynamo erstmal in Haidhausen und dann war das da irgendwo im Ostbahnhof da hinten. Ist das immer noch so, dass ihr da seid?
Völlig korrekt. Also unsere Hauptfiliale, unsere größere Filiale, die ist direkt in der Hagerstraße 11. Das ist vom Marienplatz aus gesehen hinter dem Ostbahnhof. Wir haben noch eine Zweigfiliale, unser Ausbildungskompetenzzentrum im Domarkpark, junges Viertel. Das ist in der Fritz-Winter-Straße.
Was macht Dynamo?
Dynamo hat viele Standbeine, wenn man so mag, oder Dinge, die wir machen. Natürlich erstmal klassische Fahrradreparaturen mit einer Meisterwerkstatt, sowohl bei uns eben in der Hagerstraße als auch in der Fritz-Winter-Straße. Dann der Verkauf von gebrauchten Rädern, die bei uns im Haus wirklich komplett von der letzten Schraube auf komplett neu aufgebaut wurden, wo man wirklich sagen kann, dass die teilweise besser sind als ein Neurad. Und das geschieht eben bei uns direkt auch am Ostbahnhof im dritten Stock, wo wir unsere Recyclingabteilung haben, wo auch der Herr Amadi unser Leiter der Recyclingwerkstatt ist.
Und wer arbeitet in der Werkstatt?
In der Werkstatt haben wir ganz klassisch Umschülerinnen, Auszubildende und eben auch schon Leute, die bei uns aus dem dritten Stock von der Recyclingabteilung schnuppern, wenn man so mag. Ja? Also es gibt da verschiedene Einstiegsszenarien. Typisch ist es erstmal so, wir haben Leute, die wir langfristig qualifizieren wollen, zweiter, dritter Arbeitsmarkt, die dann bei uns erstmal in der Recyclingabteilung reinschnuppern, praktisch von der Pike so ein bisschen rangeführt werden an die ganze Geschichte mit erstmal der Demontage von Fahrrädern und dann sukzessive an den Aufbau von Gebrauchträdern herangeführt werden. Und es gibt dann eben auch einige, die dann eben eine Umschulung anstreben und eben dann bei uns die Möglichkeit haben, entweder, dass sie eine Ausbildung zum Fahrradmonteur machen. Die meisten sind aber, dass sie dann am Ende eine Ausbildung zur Zweiradmechatronikerin anstreben, ganz genau. Und wir haben da auch wirklich, das denke ich, spricht sehr für unsere Ausbildungsqualität. Das sind dann überwiegend Leute, die mit guten oder sehr guten Ergebnissen abschließen, erfreulicherweise, ja.
Um wie viele Leute geht es denn da? Wie viele arbeiten bei Dynamo?
Insgesamt, wenn wir jetzt alle zusammenzählen, sind wir bei Dynamo knapp 40 Leute.
Das ist eine ganze Menge. Das heißt, ihr seid eigentlich eine ganz normale Fahrradwerkstatt zum einen. Und zum anderen geht es auch um das Thema Recycling. Woher bekommt ihr denn die Fahrräder überhaupt?
Genau, also da gibt es verschiedene Dinge, wo wir die Fahrräder herbekommen. Erstmal ganz viele Privatpersonen, die bei uns Fahrräder vorbeibringen, in unterschiedlichem Qualitätszustand. Wirklich teilweise Räder, die schon die beste Zeit hinter sich haben, wo man aber dann auch immer noch sinnvolle Materialien draus gewinnen kann oder einzelne Komponenten. Und auch teilweise sehr, sehr hochwertige Fahrräder, die gar nicht so viel Bedarf haben, um in einen guten Zustand gebracht werden zu müssen. Ja? Und natürlich auch Zusammenarbeit mit der Stadt München, mit Park & Ride, mit Hausverwaltungen.
Genau, und jetzt geht es dann gleich weiter. Jetzt sprechen wir dann über Pulpo, Schönes aus Schläuchen. Da sind wahrscheinlich vor allen Dingen Fahrradschläuche, aber auch Auto, wie ist das?
Das sind vor allem Fahrradschläuche und Reifen, die natürlich auch bei uns in der Werkstatt anfallen. Ganz wichtiger Bestandteil von Dynamo und das würde ich dann an den Herrn Andl, das ist praktisch, wenn ich sagen darf, unser Mr. Pulpo, weitergeben.
Dann Herr Andl, wir stehen hier vor einem kleinen Stand von Pulpo, Schönes aus Schläuchen. Ja, was sehen wir denn da alles?
Ja, hier gibt es, wir haben mittlerweile 34 Produkte von Geldbeutel, Schlamperl, Mapperl, mit Schlüsselanhängertäschchen, Handytaschen, Gitarrengurte, Expander, Lenkertaschen, die man am Fahrrad vorne hin tun kann, verschiedene Taschen.
Und das machen Sie da ganz allein alles oder kriegen Sie da auch Unterstützung?
Ja, kriege ich Unterstützung. Also bei Dynamo Fahrradservice, da bin ich, da fallen ja die Schläuche an. Die werden dann geschnitten, gewaschen, zusammengerollt. Und dann kommen die zu Netzwerk Geburt und Familie am Goetheplatz. Und die nähen dann diese tollen Sachen.
Und wie geben die Farbe?
Die Reißverschlüsse, die sind dann natürlich neu. Ne?
Ja klar, aber die Schläuche haben ja auch eine rote, eine gelbe Farbe. Ja,
das ist wie der Schlauchfalt, weil wir kriegen ja die alten Fahrräder von Hausmeistereien und so. Und je nachdem, wie der Schlauch halt ist. Ne?
Der Schlauch hat solche Farbe?
Der Schlauch hat so eine Farbe, ja.
Mein Schlauch hat immer nur eine graue Farbe.
Ja, das ist verschieden, ne? Weil es gibt ja verschiedene Schlauchhersteller. Ne? Die einen, die haben einen gelben Streifen drin, die anderen haben einen blauen Streifen drin, roten Streifen, das ist immer, je nachdem, wie der Schlauch fällt. Und das ist ja seit 2014 gibt es dieses Projekt. Unsere Chefin, die halt vorher da war, die hat eine Künstlerin kennt, weil die Schläuche sind ja alle nach Indonesien ins Ausland gekommen und im Freien verbrannt. Ne? Dann haben sie gesagt, da kann man auch was draus machen und nebenbei noch Arbeitsplätze schaffen. Ne? Und so sind seit 2014 6 Arbeitsplätze geschaffen worden. Ne?
Das heißt,
das ist der Sinn der Sache.
Das heißt, das Geschäft läuft auch ganz gut bei 6 Arbeitsplätzen.
Ganz gut, ja, man muss halt unterwegs immer sein. Ne? Also wir verkaufen es ja im Laden, das Sortiment. Da bin ich auf der Duld, auf dem Weihnachtsmarkt, heute hier, heute da. Das geht ganz gut.
Und da ist ja sogar in der Zeitung Biss steht hier Schweinsteiger, also der Fußballer, der ehemalige Fußballer Sebastian Schweinsteiger. Was heißt der Sebastian? Sebastian Schweinsteiger liebt Pulpo, steht da als Schlagzeile.
Der hat sich gleich zur Verfügung gestellt, kostenlos. Ne? Und hat Party gemacht, weil der ja jeden Monat die Biss-Zeitung kauft, hat er gesagt. Und wie er davon gehört hat, von dem Projekt, ist er gleich gekommen und hat sich kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Logo oder Maskottchen sozusagen ist tatsächlich ein Tintenfisch, ein Pulpo. Ja. Haben Sie den gemacht?
Nee, den hat Netzwerk Geburt und Familie gemacht. Den habe ich nicht gemacht.
Was hat es mit dem Netzwerk Geburt und Familie auf sich? Das hat der Kollege auch schon erwähnt.
Ja, weil die Künstlerin, die Naomi, das ist die Künstlerin, die macht das Design quasi. Ne?
Ah, okay.
Und die Nähwerkstatt, die hat ja 3 Nähmeisterinnen, weil die machen auch Stofftiere, Klamotten, halt so Kleidung, ne? Babydecken und so. Ne? Die entwirft das Produkt und die Näherinnen, die nähen das dann. Also es sind auch Näherinnen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt da keine Chance haben. Denen wird das beigebracht und dann nähen die das. Ne?
Und kaufen kann man, also erwerben kann man diese Produkte unter anderem beim Dynamo Fahrradservice.
Ja, bei Dynamo Fahrradservice, dann im Internet. Dann haben wir so 10 bis 13 Wiederverkäufer. Also das heißt, die suchen sich Produkte aus, die sie im Laden verkaufen wollen. Also nicht das ganze Sortiment. Die verkaufen auch das für uns. Ne? Und so sind wir halt auf der Duld, auf dem Weihnachtsmarkt, immer unterwegs so beim Verkauf. Und es geht wirklich sehr gut.
Das war Stefan Andl vom Pulpo, ein Gemeinschaftsprojekt, an dem auch Dynamo Fahrradservice bis e.V. beteiligt ist. Und zuvor hatten wir mit dem Werkstattleiter von Dynamo, Leonard Huber Thoma, gesprochen. Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hört die Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. Wir sind immer noch auf dem Marienplatz und schauen auf den nächsten Betrieb. Die Regenbogenarbeit GmbH, ein Unternehmen, das seit über 30 Jahren im Bereich Entsorgung und Nachhaltigkeit in München und Umgebung aktiv ist. Insbesondere auf den Wertstoffhöfen in Planegg und Pullach. Und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung schafft. Was Regenbogenarbeit auf dem Wertstoffhof Planegg macht, erfahren wir jetzt von Holger Schmidt, Betriebsleiter vom Entsorgungsservice Planegg der Regenbogenarbeit GmbH.
Ich stehe jetzt hier am Stand von Regenbogenarbeit, gemeinnützige GmbH. Vor mir steht Herr Schmidt, der Betriebsleiter vom Wertstoffhof Planegg.
Nicht vom Wertstoffhof, sondern vom Entsorgungsservice. Der Wertstoffhof wird von der Gemeinde betrieben und die Gemeinde hat einen Werkvertrag mit Regenbogenarbeit und wir stellen das Personal. Die Gemeinde stellt selber 2 Mann Personal, die den Wertstoffhof leiten und ich bin aber fürs Regenbogenpersonal zuständig. Ich bin auch noch Sozialpädagoge und wir beschäftigen ja Menschen mit Schwerbehinderungen und deswegen bin ich da auch richtig am Platz.
Und was macht das Regenbogenpersonal?
Wir stellen die Mannschaft am Wertstoffhof. Außerhalb des Wertstoffhofes machen wir noch Entrümpelung einmal die Woche. Wir reinigen die Containerstandplätze, reinigen einen Sportplatz, die Containerinseln. Wir verkaufen Fahrräder, alles was so im Bereich Schrott und Recycling so in der Gemeinde machbar ist.
Also eine Rundumversorgung oder Betrieb, was Sie da machen?
Wir versuchen so viel wie möglich, sofern wir es können, auch zu machen. Also im Laufe der Jahre sind immer wieder Sachen dazugekommen. Manche, die nicht so interessant waren, sind wieder weggefallen. So verändert sich das immer.
Wie wird das von der Gemeinde angenommen?
Der Wertstoffhof ist natürlich eine kommunale Einrichtung. Man hat keine Wahl, wo man hinfährt. Aber Leute, die in anderen Wertstoffhöfen schon waren, die sagen uns, so schön wie bei uns ist nirgendwo. Wenn sie wegziehen, wollen sie immer wieder zu uns zurückkommen. Dürfen sie leider nicht. Ja, weil wir sehr freundlich sind, wir sehr viel beraten, sehr viel helfen, sehr viel Hintergrundwissen mitbringen und die Bürger bei uns einfach bestens aufgehoben sind in Sachen Wertstofffragen.
Jetzt schreiben Sie hier auf dem Banner hier am Stand, wovor wir stehen. Wir sind ein soziales Inklusionsunternehmen, das Menschen mit und ohne Behinderung faire, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bietet. Ich sag mal so, Werkstätten für Menschen mit Behinderung stehen ja oft in der Kritik, dass die Löhne eben, ich weiß es leider die Zahlen nicht, aber sehr, sehr, sehr niedrig sind. Ist es bei Ihnen anders?
Also wir zahlen Mindestlohn. Das ist Standard bei uns. Es gibt noch andere Beschäftigungsformen. Das sind Zuverdienstarbeitsplätze für Menschen, die Rente beziehen, die also bis zu 100% erwerbsgemindert sind. Die können ja reguläre Arbeit nicht haben. Die arbeiten bei uns mit deutlich geringeren Ansprüchen, haben aber auch das Gefühl, Arbeit zu leisten und auch wichtig zu sein für die Kollegen, für die Bürger, für die Gemeinde. Und das fühlt sich bei allen wie Arbeit an, auch wenn die jetzt im Zuverdienst etwas weniger verdienen und auch weniger Stunden haben. Aber wir haben 6 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Das ist bei vielen anderen Inklusionsfirmen vielleicht nicht so groß das Verhältnis.
Das klingt total spannend, was Sie da machen. Jetzt ist es ja, so wie ich das gelesen habe, leider nur in Planegg, wie Sie gesagt haben, und in Pullach noch. Warum gibt es so ein Projekt nicht in München?
Die Wertstoffhöfe haben sich entwickelt und die Stadt München betreibt es mit eigenem Personal. Wir haben in manchen Teilgewerken schon versucht, Fuß zu fassen. Ist aber in München sehr schwer, weil es oft riesig ist und auch, sagen wir, die Beschäftigten manchmal vielleicht auch überfordern wird. Mal so als Beispiel, wir haben Besucherzahlen zwischen 200 und 400 Besuchern am Tag. In der Stadt München fängt selten unter 1000 Besuchern am Tag an. Da kann man dieses persönliche Verhältnis und dieses persönlich Ansprechen und so, persönlich beraten, mithelfen, kann man gar nicht so pflegen. Die Chance hat man gar nicht. Und dann wird es dann schwierig, wem sage ich was, wen, da geht es nur wirklich auf Zuruf. Das ist da nicht. Und bei uns ratscht man mit den Leuten, das geht halt nur in einer kleinen Gemeinde. Deswegen glaube ich, dass wir in der Stadt München auch so schwer damit Fuß fassen können.
Das heißt, nach Planegg oder Pullach umziehen. Vielen Dank.
Gerne.
Soweit Holger Schmidt, Betriebsleiter vom Entsorgungsservice Planegg der Regenbogenarbeit G GmbH. Auch Anderwerk verbindet Recycling mit sozialer Teilhabe. Zum Beispiel werden in der Recyclingwerkstatt Elektroaltgeräte demontiert, sortiert und so Rohstoffe für den Kreislauf zurückgewonnen. Gleichzeitig bietet der Betrieb Menschen, die lange ohne Arbeit waren oder erschwerte Zugänge zum Arbeitsmarkt haben, Beschäftigung und Qualifizierung. Auf dem Marienplatz hat Anderwerk seine Recyclingwerkstatt vorgestellt. Mehr dazu nun von Manuel Wintergerst, Teilnehmer an einer Arbeitsmaßnahme von Anderwerk.
Die Recyclingwerkstatt ist im Endeffekt, dass bei uns Altgeräte angeliefert werden über die Abfallwirtschaft von Münchner. Die werden dann zerlegt und werden dann aufgeteilt in die einzelnen Rohstoffe und werden dann wieder sozusagen in den Kreislauf zurückgeführt. Sinn ist es halt, dass bei uns wir natürlich Leute haben, die körperlich beeinträchtigt sind, die psychisch beeinträchtigt sind. Die bekommen dort einfach diesen Arbeitsplatz und sind dann im Endeffekt auch beschäftigt und sind einfach wieder im Arbeitsleben und können so rangeführt werden.
Hast du mir vorher im Vorgespräch gesagt, es gibt da zwei Möglichkeiten, wie euch die Produkte geliefert werden oder der Elektroschrott geliefert wird?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal über die offiziellen Wertstoffhöfe sozusagen, über die Abfallwirtschaft von Münchner. Dann dürfen wir es nur zerlegen. Es gibt die andere Möglichkeit, da freuen wir uns natürlich, wenn wir da neue Leute motivieren könnten, dass Firmen uns einfach Spenden geben oder auch Privatleute ihre alten Laptops, ihre alten PCs, ihre alten Geräte. Wir dann Spezialisten haben, die sich die anschauen, die die reparieren. Und dann werden wir natürlich dann auch die wieder geben an Leute. Wir haben auch über das Arbeitsamt und das Jobcenter natürlich auch Leute, die ein bisschen bedürftiger sind und schauen natürlich, dass wir die auch priorisieren und dass wir da auch faire Preise machen.
Geht es bei euch in der Arbeit hauptsächlich um PCs und Laptops oder hat Anderwerk da auch andere Sachen noch im Petto?
Also Anderwerk an sich hat sehr viel. Wir haben eine Kfz-Werkstatt, wir haben eine eigene Schreinerei, wir haben Raumausstatter, wir haben eine Glaswerkstatt, wo alte Flaschen zu Gläsern wieder verarbeitet werden. Wir haben Schrottrecycling. Ich komme jetzt direkt aus der IT, aber an sich ist Anderwerk unglaublich breit aufgestellt. Ich selber war auch noch nie in allen Geschäftsbereichen. Ich würde auch gerne mal so eine Tour quer durch Anderwerk machen.
Vielleicht gehen wir mal zum Stand hin. Jetzt sind da gerade viele Leute. Warten wir vielleicht noch ein bisschen, bis die weg sind. Was ist das eigentlich hier? Hier haben wir so eine Art Waage, Wippe stehen. An der einen Seite sind rote Säcke mit Gewicht und im anderen sind alle möglichen von Spielsachen, eine alte Schreibmaschine, eine alte Nähmaschine, eine Lampe, die ich nicht mitnehmen darf, wie du mir erklärt hast. Sehr, sehr schade, gefällt mir total gut. Und ja, in erster Linie dieses Spielzeug. Was hat es damit auf sich mit dieser Wippe?
Ja, und zwar ist das Folgendes. Und zwar normalerweise haben wir hier eine Box, die wir neben diese Wippe stellen. Und dann dürfen Kinder, es ist leider heute sehr heiß, deswegen machen wir das nicht, dürfen Kinder oder auch Erwachsene mal Dinge reinlegen in die Wippe, wo sie sagen, was würden sie jetzt aus ihrem Spielzeug oder aus ihrem Kinderzimmer so wegschmeißen. Und dann dürfen sie mal raten, wie viel Gewicht das dann überhaupt ist. Und dann dürfen sie dann diese Säckchen reinlegen und dann schauen wir mal, ob wir in die Waage kommen. Und dann sehen Sie überhaupt mal, was das überhaupt Wertigkeiten an Gewichten ist. Wir können das natürlich dann auch mit Rohstoffen machen, dass man mal sieht, okay, wie viele Rohstoffe sind dann da drin, dass es einfach in die Köpfe reinkommt, wie viel Massen, wie viel Kilo, was das überhaupt einfach mal darstellen, wie viel Schrott in Deutschland einfach weggeworfen wird.
Jetzt ist der Stand gerade frei, jetzt lass uns mal nach vorne gehen. Was kann man hier entdecken? Was erklärst du uns hier? Was ist das?
Wir haben hier mal so einen kleinen Überblick. Also zum Beispiel habe ich jetzt ein altes Notebook mitgebracht, das wir offen haben, wo man dann einfach mal sieht, welche Teile denn innen drin sind. Weil ich glaube, der meiste Endverbraucher hat noch nie ein Notebook aufgeschraubt. Darf man ja auch nicht, die Garantie erlischt dann. Und habe das hier daneben eine Beschriftung, wo man dann genau sieht, welche Teile sind was. Ich habe auch ungefähr aufgeführt, was für Rohstoffe denn dort drin sind. Unten drunter haben wir zum Beispiel verschiedene Grafikkarten. Einfach mal, dass die Leute sehen, das steckt in diesen Geräten drin, so sieht das aus und so kann man das auch zerlegen in die Einzelteile.
Sagt Manuel Wintergerst von der Recyclingwerkstatt von Anderwerk. Als nächstes haben wir Andreas Kopp vom Erfindergarten an seinem Stand getroffen. Er hat auf dem Marienplatz zwei Projekte vorgestellt. Das Projekt Mach's ganz und die Münchner Werkzeugbibliothek.
Das Projekt Münchner Werkzeugbibliothek ist gestartet 2021. Unser Ziel ist einfach, dass man leiht, bevor man etwas kauft. Das sind Werkzeuge, das sind Reinigungsgeräte und Event-Equipment wie zum Beispiel Bierbänke und Pavillon, wo wir drunter stehen auch.
Wie funktioniert das? Wie komme ich überhaupt zu euch? Ich höre von euch jetzt zum ersten Mal. Wie kann ich überhaupt herausfinden, dass es euch gibt?
Zum ersten Mal. Wir sind aber schon so bekannt in der Stadt. Wir haben 4000 Mitglieder, die sich angemeldet haben bei uns. Uns gibt es seit 2021. Wir haben jetzt eine Location am Gasteig Fat Cat, wo wir raus müssen am Ende September. Da suchen wir immer noch möglichst zentral, Heidhausen, Isarvorstadt, ja, alles was irgendwie zentral. Natürlich, Altstadt wäre natürlich super, wenn es hier was geben würde, wo wir gerade stehen. Und genau, jeder kann da ausleihen. Ab 18 kann man sagen, kann nicht als Nicht-Volljähriger wegen Haftung und so. Aber jeder kann bei uns ausleihen, ganz einfach anmelden, dann gibt es verschiedene Tarife. Und es ist eben günstiger als ein normaler Verleih, weil wir eben sagen, wenn wir das zu teuer machen, dann macht man es wieder nicht und kauft sich wieder neu irgendwie ein günstiges Produkt bei einen vielleicht bekannten Discounter oder sowas.
Was kostet eine Ausleihe? Für, sage ich mal, ich brauche es 3 Tage.
Genau, es kommt, kannst du ein Beispiel sagen, hier zum Beispiel ein Akkuschrauber, vielleicht 2,50 €. Hier habe ich auf dem Flyer ist der Bohrhammer drauf, der kostet 3 € pro Tag.
Das heißt, ich schreibe euch per Mail oder sonst irgendwie der Ruf an und dann läuft das Ganze.
Wir haben ein Online-System, da kann man sich anmelden, da machst du dir einen Nutzer und dann kannst du es reservieren, musst du noch nichts zahlen oder sowas und dann kommst du vorbei. Ich sage, wir sind am Gasteig, wir haben aber auch eine Stelle in Trudering und auch bei der Halle 2. Vor der Halle 2 ist eine Verleihstation, die haben wir hergerichtet. Das ist eine Packstation, hergerichtete Packstation.
Also ich werde mich anmelden, ich wusste wirklich nicht, finde ich super, super Idee.
Werkzeugbibliothek.de oder werkzeugbibliothek.de, wenn du das googelst, findest du uns auf jeden Fall. Da einfach anmelden und ja.
Und das zweite Projekt hier am Stand ist Mach's ganz. Was hat es damit auf sich?
Mach's ganz ist ein Bildungs-Berufsorientierungsprojekt, also wir versuchen einmal jungen Menschen ab 12 zu zeigen, dass Reparatur cool ist, dass das Spaß macht, dass man da was lernen kann, dass es auch eine coole Herausforderung ist und sie dann einmal so zu begleiten, mehreren Modulen, Workshops, ob vielleicht so eine Karriere in diesem Bereich, reparaturtechnischen Bereich allgemein cool ist. Und versuchen auch da mit Handwerksberuf im Bereich Reparatur die Schüler zu verbinden.
Also sagst Schüler, also geht in die Schulen rein.
Geht in die Schulen rein, wir machen es auch in Jugendzentren, aber wir sind dabei, ein bisschen gerade mehr auf uns die Schulen zu fokussieren, um da einfach mehr auf einmal zu erreichen. Bestes vielleicht so 8., 9. Klasse.
Was wird denn repariert? Was zeigt ihr denn?
Also wir fangen an mit einem Überblick, das nennt sich Reparaturparcours. Das ist auch hier aufgebaut, da haben wir zum Beispiel eine Station.
Lass uns doch mal hingehen.
Genau. Hier ist so eine Station, eine Multimeterstation ist es zum Beispiel. Da zeigen wir, wie ein Multimeter funktioniert. Da kann man hier testen, ein LED, man kann checken, ist da noch was drin in der Batterie, geht die Thermosicherung, Widerstand. Das sind so Stationen, es gibt auch so eine Tech-Stack, eine Stromspürstation, wo man mal Strom spüren kann mit einer ganz leichten Spannung hier. Und es sind so, auch, es gibt so eine Fahrradstation, Nähstation, da zeigen wir so einen Überblick. Dann im zweiten Modul, da gehen wir am besten mit der Tiefe, da zerlegen wir etwas und bauen wir zusammen. Oder heute war es in der Schule in Neuperlach und da haben wir zum Beispiel dieses Zerlegen und Zusammenbauen gemacht. Aber auch davor haben wir nochmal Objekte angeschaut und dann haben die Schüler das online recherchiert. Gibt es da eine Anleitung, gibt es da Ersatzteile, also wie gut reparierbar ist das Objekt. Genau. Und dann im letzten Teil gehen wir mit den Schülern zu Unternehmen oder bringen jemanden in die Schule, dass er von seinem Alltag erzählt, dass er einfach noch ein bisschen mehr, also es muss nicht alles so wirklich Reparatur-Businesses sein, das ist immer ein bisschen breiter, weil man mit Reparatur ja auch solche Problemlösungskompetenz erlernt und wir suchen da einfach von diesem Reparieren übertragend auf Berufe zu arbeiten.
Das heißt, Kids, die das jetzt hören oder Eltern, die wenden sich an ihre Schule und machen den Vorschlag, euch da zu beauftragen.
Zum Beispiel, genau. Sie können uns schreiben oder der Schule schreiben, dass sie uns schreibt. Und genau, wir haben mehrere Partnerschulen, die einmal kommen die auf uns zu oder wir kommen auf sie zu. Wir sind jetzt sehr fokussiert, ein bisschen fokussiert auf Neuperlach und Riem, aber sind in ganz München unterwegs.
Das war Andreas Kopp vom Erfindergarten. Er hat die Projekte Mach's ganz und die Münchner Werkzeugbibliothek auf dem Marienplatz vorgestellt.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Zum Schluss unseres Beitrags über das Thema Recycling wechseln wir vom Münchner Marienplatz zum Kongress im Park in Augsburg. Dort fanden am 3. Juli die Eine Welttage statt. Und dort war auch Svenja Jahn, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Institut für Textiltechnik in Augsburg. Sie betreute den Stand von Recycling Atelier Augsburg.
Ich stehe hier vor dem Stand von Recycling Atelier Augsburg. Neben mir steht Frau Jahn. Sie betreut den Stand und jetzt sagt sie mir als allererstes mal gleich, was denn Recycling Atelier Augsburg bedeutet.
Ja, wir sind im Bereich des Instituts für Textiltechnik in Augsburg. Wir kümmern uns um die Machbarkeit, Forschung im Bereich mechanisches Textilrecycling. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass es machbar wird, Alttextilien schlussendlich wieder in Garn und damit wieder in neue Kleidung zu verwandeln.
Was ist derzeit das Problem mit Alttextilien?
Wir haben einerseits unglaublich viel Alttextilien. Wir haben aber auch noch sind noch nicht sonderlich weit fortgeschritten, was das Thema Textilrecycling angeht. Und der Markt fragt auch noch nicht danach. Das heißt, irgendwo an allen Ecken und Enden zu wenig und gleichzeitig viel zu viel Alttextilien, die gerade auch durch schnellen Konsum, durch kurze Tragdauer immer stärker eigentlich auf uns zurollt.
Da werden ja jetzt gerade in den Medien vor allen Dingen Shein und Temu kritisiert. Sind die das eigentliche Problem oder ist das ein generelles Problem eher?
Ich würde sagen, sie zählen natürlich mit dazu, aber am Ende ist es eine Frage, wie viel wir konsumieren und wie lange wir die Sachen tragen. Denn das beste Kleidungsstück kann zu uns zum Problem werden, wenn wir es einfach direkt schnell wieder abgeben. Aber natürlich sind die günstigen Artikel auch schwierig, denn je schlechter die Faser schon von Anfang an, desto schlechter die Faser auch verarbeitbar dann im Recycling. Das heißt, es ist so ein bisschen ein sich selbst verstärkendes Problem.
Können Sie mir das ein bisschen genauer erläutern? Wo ist das Problem bei den verschiedenen Stoffen, Fasern haben Sie jetzt genannt? Gibt es da Materialien, die leicht zu recyceln sind und gibt es da Materialien, die man gar nicht recyceln kann?
Wir forschen natürlich noch an vielen Stellen. Fürs mechanische Recycling sind wir aber auch limitiert, was die Fasern angeht. Wir haben hauptsächlich Polyester-Baumwollmischungen oder Baumwolle. Das sind immer noch Fasern, mit denen wir gut arbeiten können. Dadurch, dass das aufgerissen wird, haben wir zum Beispiel ein großes Problem mit Elastan, also alles, was sich gut stretchen lässt. Das lässt sich bei uns nicht gut recyceln, beziehungsweise können wir auch nicht recyceln. Wir suchen natürlich immer noch nach Wegen, um das auch möglich zu machen. Genau, aber dadurch, wenn natürlich das Material schon nicht so gut ist, dann überlebt es den Reißprozess nicht so gut. Und wenn die Materialmischung unbekannt ist, dann können wir natürlich auch die Maschinen dementsprechend nicht einstellen. Das heißt, ganz viel ungewisse Variablen, die wir im Prozess haben, die wir versuchen herauszufinden und so auch Richtung Industrieempfehlungen zu geben.
Sie hoffen, jetzt haben Sie gesagt, dass man da vielleicht noch was machen kann, auch mit diesen Materialien mehr recyceln kann. Wenn das jetzt aber nicht geht, wäre das nicht auch ein Appell an die Politik, da vielleicht ein paar Regeln einzuführen in dem Bereich?
Wir haben schon einiges. Also ich glaube, der Appell darf weiterhin in Richtung Politik gehen, ganz klar. Wir sehen, dass auf EU-Ebene schon viel passiert. Die Getrennsammlungspflicht wurde ja letztes Jahr eingeführt, die aber zu viel Unsicherheit geführt hat. Wir reden jetzt über erweiterte Herstellerverantwortungen, also Beträge, die für das Recycling auch durch die Hersteller gezahlt werden müssen, wenn sie auf dem Markt vertreiben wollen. Das sind Aspekte, auf die wir hoffen. Auch den digitalen Produktpass, um wirklich zu wissen, wo kommen die Materialien her? Können wir da auch Gewissheit haben, was in dem Text hier drin steckt? Also es ist viel am Entwickeln. Aber wir merken gerade, das, was unser Bottleneck ist, wo wir Unterstützung brauchen, ist gerade die Erfassung, also die Sammlung von Textilien, wo ja doch an vielen Stellen schon die Industrie gerade oder ja auch die Sammelinfrastruktur abgezogen wird. Also da dürfen wir auf keinen Fall einen Schritt zurück machen, denn wir sind schon mit 65% super dabei, also 65% an Sammelquote, die wir in Deutschland erreichen können. Damit sind wir Vorreiter in Europa. Das sehe ich als einen großen Punkt, aber auch die Unterstützung von Recyclingtechnologien und auch ein politischer Wille, dass wir mehr Recyclingmaterialien in neue Kleidung reinbekommen. Da sind viele Sachen zu tun.
Was passiert denn eigentlich alles mit den Alttextilien?
Wir haben ganz unterschiedliche Wege, die das Alttextil geht. Ich glaube, der bekannteste ist, dass er im Secondhand landet oder auch gemeinnützigen Organisationen, gemeinnützigen Projekten oder auch der Krisenhilfe weitergegeben werden. Natürlich werden auch viele Artikel verkauft. Wir müssen natürlich an der Stelle auch sagen, Secondhand ist nicht die beliebteste Art, Textilien zu kaufen in Deutschland. Das heißt, wir müssen auch andere Märkte bedienen, um das, was wir entsorgen, auch schlussendlich immer noch sinnvoll weiternutzen zu können. Natürlich gibt es noch Recycling. Das funktioniert aber meistens mit Malervlies aktuell oder Dämmstoffen, also nicht dem textilen Recycling, dass wir wieder ein T-Shirt aus Recyclingfaser haben, sondern eher eher Artikel, die noch einmal genutzt werden und dann eben auch in den Müll kommen. Gleichzeitig wird auch viel verbrannt. Also das müssen wir auch sagen, der Mangel an Recyclingtechnologien führt dazu, dass vieles, vieles in die thermische Verwertung kommt. Kommt immer noch Energie raus, so gesehen auch noch gut, aber wir könnten es natürlich noch besser machen. Im schlimmsten Fall landet es in der Deponierung. Das ist in Deutschland immerhin verboten, aber das hält ja niemanden davon ab, das auch vielleicht in anderen Ländern zu tun, gerade dadurch, dass wir nicht so viel sortieren. Das heißt, wenn in anderen Ländern sortiert wird oder auch exportiert wird, können wir uns nicht sicher sein, was am Ende mit den Textilien passiert. Dadurch müssen wir darauf aufpassen und auch dran arbeiten.
Das heißt, zusammenfassend gesagt, es tut sich einiges. Es geht in die richtige Richtung, aber es geht sehr langsam. Und die Politik könnte eigentlich regulierend eingreifen oder sollte, müssen, muss regulierend eingreifen.
Genau, also ich sehe da vieles, was die Politik machen kann, aber die Politik ist das eine. Ich glaube, der Konsument und die Konsumentin sind auch der andere Hebel, den wir haben. Es muss gewollt sein und die Hersteller genauso, die sagen, es ist für uns ein Anliegen, auch die Textilien, die wir auf den Markt bringen, wieder zurück ins eigene Produkt fließen zu lassen. Also wir sehen da wirklich Stellhebel in alle Richtungen und natürlich ist vielleicht in Anführungszeichen mal der einfachste Weg, das über Regulierungen zu tun, umso schöner, wenn auch der Wille da ist, das dann in der Industrie und auch bei Konsumentinnen und Konsumenten umzusetzen.
Bei Konsumentinnen ist es doch oft auch eine Preisfrage. Ich vermute mal, dass die Sachen, die recht billig sind, vielleicht auch nicht so gut zum Recyceln sind. Kann das sein? Und dann ist natürlich einfach gesagt, naja, kauf doch mal den Bio-Baumwollpulli für, ich weiß nicht wie viel, aber viele Leute können sich das vielleicht nicht leisten.
Es ist schon auch eine Frage, es ist zumindest aus meiner Perspektive auch immer eine Frage, wie man es nutzt. Also ein 10-Euro-Shirt von H&M muss de facto nicht schlecht sein, wenn man es so lange trägt, bis es auseinanderfällt. Es ist eine Frage der Konsumzyklen, ganz klar. Man muss nicht auf jeden Trend aufspringen. Es geht auch einfach mal darum, ich sag mal, einfachere Artikel zu haben, die sich mit mehr Dingen kombinieren lassen. Und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, nachhaltiger zu kaufen, Bio-Baumwolle, vielleicht sogar Post-Consumer-recycelte Ware zu kaufen, die noch sehr selten ist, aber hoffentlich bald mehr wird, dann ist das eine super Sache, genau. Aber es ist nicht damit getan, per se zu sagen, dass günstige Mode verteufelt werden muss. Sie ist für manche Menschen einfach das, was sie sich leisten können, was sie sich leisten wollen. Und jeder hat auch das Recht, sich wohlzufühlen und schön auszusehen. Das muss an der Stelle auch einfach gesagt sein. Aber genau, durch solche Prozesse, die wir uns auch anschauen, versuchen wir das trotzdem immer noch für alle möglich zu machen und vielleicht mit der Zeit sogar auch in die günstigen Artikel Recyclingmaterial mit einzubringen.
Soweit dazu. Jetzt stehen wir hier an einem Stand, wo auch noch 3 Kisten stehen. Ich gehe jetzt mal rüber und schaue mir das an. Da steht einmal eine Kiste mit Restmüll, eine Kiste, da ist auch eine Cap drin, Recycling rein. Und da soll, ich sag's nicht, ich habe nämlich vorher Reuse gesagt, statt Reuse, das ist dann das Wiederverwertbare. Was hat es mit diesen 3 Kisten auf sich? Was bezweckt ihr damit?
Wir sind ja eigentlich ein sehr technischer Forschungsdienstleister. Wir weiten jetzt aber auch unsere Flügel aus, dass wir sagen, wir möchten auch stärker in den Bereich Konsumenten und in Richtung Sammlung der Alttextilien gehen. Denn am Ende ist die Erfassung der Alttextilien natürlich auch notwendig, um Recycling zu betreiben. Mit dem Projekt, das wir hier haben, das ist das Projekt New Collect, wollen wir untersuchen, wie man die Erfassung von Alttextilien durch eine Vorsortierung einfacher machen kann. Also einmal die Entscheidung für Endverbraucherinnen und Verbraucher, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Kann ich das wirklich guten Gewissens auch in den Müll werfen oder ist es vielleicht immer noch gut genug fürs Recycling? Kann es noch jemand tragen? Kann es noch weiter genutzt werden? Dafür haben wir einen Textilcheck entwickelt. Das bedeutet, wir haben anhand von 4 einfachen Fragen eine Entscheidungshilfe gebaut, um den Leuten zu zeigen, hey, wenn ich jetzt mein T-Shirt anschaue und mich durchklicke, wo soll ich das dann schlussendlich entsorgen? Das Besondere bei uns ist, dass wir sagen, wir möchten natürlich an die Recyclingqualitäten rankommen und aber gleichzeitig immer noch die Infrastruktur so belassen, wie sie aktuell ist. Das heißt, unser Ansatz, den wir aktuell testen, besagt, was, wenn die ganzen Recyclingqualitäten, die wir durch diesen Check feststellen, in einem Sack landen, der markiert ist, entweder wir verteilen Säcke oder wir verteilen Aufkleber, dass der Sammler am Ende den Container aufmacht und sagt, hey, diese Tüten schaue ich mir noch an, das sind noch Secondhand-Artikel, die können auch noch in die Unterstützung von Bedürftigen oder auch einfach Personen, die Secondhand gerne kaufen, weil sie das eine gute Sache finden. Aber sie haben auch die Säcke mit Recycling, die können direkt zur Seite gestellt werden, kommen in die automatisierte Sortierung, das heißt nur noch die Sortierung über Sensortechnik, um herauszufinden, was ist denn drin, also für welches Recycling eignet sich das Ganze und damit eine Aufwandsreduzierung und gleichzeitig aber auch die Ermöglichung oder gleichzeitig auch weiterhin ein Bestehen und Stabilisierung der Infrastruktur, die wir aktuell haben.
Und hier liegen ja ein paar Kleiderhaufen, ich habe das gar nicht vorhin erwähnt. Und kann ich jetzt hier als Besucher der Messe selbst entscheiden, was ich für recycelbar halte, für Restmüll und für wieder tragbar halte? Okay, das probiere ich jetzt gleich mal und Sie sagen mir dann, ob ich völlig falsch liege.
Ich darf Sie da an der Stelle kurz darauf hinweisen. Wir haben natürlich auch den QR-Code zu unserem Textilcheck einmal abgedruckt. Das heißt, Sie dürfen sich auch direkt schon mit dem Textilcheck auseinandersetzen und mit der Hilfe von dem Check an die Textilien ranwagen.
Kann ich das nicht lieber mit...
Sie dürfen es auch gerne ausprobieren.
Okay, Sie sagen mir, ob ich falsch liege. Von Malerjacke. Ja. Also das wäre für mich jetzt einfach Restmüll, weil bemalt. Oder ist das Mode? Nein, das glaube ich nicht. Das ist einfach Malerflecken. Dann würde ich jetzt sagen, das ist Restmüll. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Farbflecken, nicht gut. Dürfen wir den Rest nehmen.
Okay. Dann hier so stark benutzte, leicht schweißige, so schaut das ein bisschen aus, Schuhe. Die kann man vielleicht reinigen. Also recyceln würde ich es nicht, aber wenn man sie jetzt reinigt, ich wäre jetzt mal, oder wird, lohnt sich das einfach nicht? Ich probiere es mal. Oder nicht brauchbar?
Die sind leider schon gereinigt an der Stelle. Die sind schon gut benutzt. Bei Schuhen ist das noch gemeinere. Die würden jetzt nicht mehr in den Reuse bzw. in den Secondhand kommen, sondern bei Schuhen müssen wir aktuell ganz oft das Thema Recycling überspringen. Die kommen direkt in den Restmüll.
Auch in den Restmüll. Okay. Ja. Tja, jetzt muss ich mal schauen, was wiederverwertbar ist. Das schaut doch gut aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine... Die sind wahrscheinlich auch schon gereinigt und ist dann auch Restmüll wahrscheinlich. Oder ist das ein... Kann man mit dem Stoff noch was anfangen?
Also an der Stelle, wir gehen davon aus, dass es hier... Genau, es sind zwar viele Flecken, aber wir gehen davon aus, dass das keine Blutflecken sind zum Beispiel. Blut würde auch direkt bedeuten, ab in den Restmüll, allein aus hygienischen Gründen. Aber hier, das sieht nach Flecken aus. Je nach Recyclingprozess würden wir das wahrscheinlich nach aktuellem Stand ins Recycling bringen.
Okay, jetzt schaue ich mal. Ich muss jetzt mal was Wiederverwertbares finden. Diese Jacke hat auch Flecken, okay. Aha, danke für den Tipp. Das ist jetzt also eine... Hose, die schaut noch gut aus. Schaue ich mal an. Die kann man wieder verwerten, oder?
Alles.
Und das läuft alles mit der App dann?
Genau.
Und die bekomme ich wo?
Die findet man unter anderem auf der Seite von der Technischen Hochschule bzw. vom DATI-Projekt Sirtex, dort unter dem Begriff New Collect. Also es geht um einige Ecken. Genau, aber wenn man das Projekt New Collect sucht, sollte man normalerweise auf die Projektseite kommen und dort findet man auch alle Informationen über das Projekt, wo wir Pilottests machen, wo unsere Veranstaltungen sind und auch einen Link zur Entscheidungshilfe.
Svenja Jahn war das, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Institut für Textiltechnik in Augsburg. Wir haben sie auf den Eine-Welt-Tagen im Kongress im Park getroffen.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hört die Sendung Von München soll kein Schaden ausgehen. Über 100 Organisationen des Netzwerks Rules to Protect haben sich kürzlich in einem gemeinsamen Statement für den Erhalt wichtiger EU-Schutzstandards und Verbraucherrechte stark gemacht. Von sauberem Trinkwasser über den Schutz vor krebserregenden Chemikalien in Kosmetika bis hin zu Datenschutz und Plattformkontrolle. Im Fokus der Kritik stehen dabei die sogenannten Omnibus-Verfahren der Europäischen Kommission. Das sind gebündelte Gesetzgebungsverfahren, in denen die EU-Kommission, anstatt für jede einzelne Gesetzesänderung ein separates Verfahren zu starten, zahlreiche themenverwandte Änderungen in einem einzigen großen Gesetzespaket bündelt. Dabei gehe es, so die Kommission, um Bürokratieabbau und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das sieht Rules to Protect völlig anders. Das Netzwerk warnt in dem Papier vor einem Abbau demokratischer Kontrolle, einer Schwächung von VerbraucherInnen, Umwelt- und ArbeitnehmerInnenrechten sowie der einseitigen politischen Einflussnahme von Lobbyinteressen. Auf einer Pressekonferenz von Rules to Protect erläutert die Publizistin und Vorständin von Lobby Control Katharina Nokun, was da gerade auf EU-Ebene abläuft.
Naja, wir müssen sagen, dass die Europäische Union über Jahre hinweg natürlich eine treibende Kraft war für hohe Umwelt- und Verbraucherschutzstandards und auch Sozialstandards. Und viele der Regelwerke, die in den letzten Jahren in der EU verabschiedet wurden, die haben wirklich international Wellen geschlagen. Also das gilt vor allem für die digitalen Rechte in Europa. Also gerade die EU-Datenschutz-Grundverordnung hat wirklich international geholfen, da Flöcke einzuschlagen in den Boden für mehr Verbraucherinnenschutz, für Datenschutz, für auch eine faire Interessenabwägung zwischen Interessen der Wirtschaft und Verbraucherschutz, obwohl man da durchaus damals auch hätte mehr machen können. Aber das Problem ist, dass diese Vorreiterfunktion jetzt wirklich auf dem Spiel steht. Gerade seit der Europawahl 2024 hat sich der Wind wirklich gedreht, muss man sagen, weg von Innovationen beim Verbraucherschutz hin zu Deregulierung. Und vor allem Wettbewerbsfähigkeit, so wird es von Seiten der EU-Kommission und von Seiten der Bundesregierung auch eben begründet. Die gibt es angeblich nur mit schlechterem Datenschutz, mit mehr Umweltverschmutzung und mit weniger Verbraucherschutz, was aus meiner Sicht eine wirklich sehr fragwürdige Einstellung ist, weil an vielen Stellen die Evidenz dafür, dass die Maßnahmen eben den Effekt bringen werden, den man sich verspricht, wirklich fehlt. Dass Wettbewerbsfähigkeit nur geht, indem man der Industrie nachweislich negative Auswirkungen ihrer Geschäftsmodelle einfach durchgehen lässt, also sogenannte negative externe Effekte, wird man es in den Wirtschaftswissenschaften beschreiben. Das ist wirklich ein fataler Irrtum. Der geht auch sehr stark darauf zurück, wie viel investiert wurde in Lobbying, um eben dieses Narrativ auch zu setzen. Allein, dass behauptet wird, dass Schutzstandards für Verbraucher mit höherer Wettbewerbsfähigkeit gleichgesetzt wird, das basiert wirklich auf gerade gezielten Kampagnen von Unternehmensverbänden, aber auch einzelnen Unternehmen, die besonders betroffen sind von der Regulierung und die auch Alternativen hätten, nämlich ihre Geschäftskonzepte, ihre Geschäftsmodelle einfach in Richtung Verbraucher- und Umweltschutzstandards umzubauen. Der Blick auf die jeweiligen Lobbybudgets ist hierbei vielsagend. Vor 2 Wochen hat LobbyControl identifiziert, welche Branchen im Lobbyregister am meisten ausgeben. Wenig überraschend sind das Big Tech, Bankwesen, Chemie und Agrarwirtschaft und Energie. Und das sind, das muss man wirklich sagen, genau die Branchen, über die wir jetzt gerade auch sprechen, weil gerade in diesen Bereichen wirklich ein massiver Abbau von Schutzstandards droht. Die Lobbyausgaben dieser Branchen sind dabei in den vergangenen 5 Jahren um rund 50% gestiegen. Also 50% ist eine immense Zahl. Und man muss sich klar machen, dass die Schutzstandards, über die wir heute auch reden, teils auf mühsamen, jahrelang demokratischen Prozessen beruhen, auch auf einem mühsamen Ring von Seiten der Zivilgesellschaft. Und dass das jetzt in so einem Schnelldurchlauf massiv geschliffen werden soll, auch bei vielen von einer öffentlichen Debatte über viele Aspekte dieser Maßnahme, ist wirklich hochproblematisch. Und es scheint so, als würden die geopolitischen und wirtschaftlichen Krisen der Gegenwart jetzt wirklich auch als Hebel genutzt werden, damit Lobbyinteressen ihre Sicht der Dinge durchdrücken können, was sich negativ auf den Verbraucherschutz, auf Umweltschutzstandards, auf ganz viele Bereiche durchdrücken wird. Und abschließend muss man sich einfach klar machen, hier geht es darum, um eine Zeitreise, um einen Rückschritt bei Schutzstandards in sehr vielen Bereichen. Das Rad der Zeit soll hier wirklich zurückgedreht werden um einige Jahre. Und das ist wirklich keine wünschenswerte Zukunft für Verbraucher- und Umweltschutzstandards. Das muss man so ganz klar sagen. Von daher freue ich mich, dass LobbyControl Teil dieses Bündnisses ist, eines großen Bündnisses von vielen Organisationen, die teilweise auch bei der Beratung, Konsultation, Debatte um die entsprechenden Pakete, die hier abgeschliffen werden sollte, auch über Jahre beteiligt waren. Und insbesondere freue ich mich, dass in diesem Bündnis auch diesmal Unternehmen dabei sind. Für LobbyControl ist es nicht unbedingt üblich, gemeinsam mit Unternehmen Flagge zu zeigen. Aber in diesem Fall ist es einfach auch notwendig zu zeigen, dass es ein Konsens von zahlreichen gesellschaftlichen Akteuren, auch aus der Wirtschaft, ist, dass wir hier kein Race to the Bottom in puncto Datenschutzrecht, Verbraucherschutzrecht, Umweltschutzrecht betreiben wollen mit anderen Ländern, um vermeintlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Innovative Unternehmen schaffen auch hohe Standards.
Das war die Publizistin und Vorständin von LobbyControl, Katharina Nokun, auf einer Pressekonferenz von Rules to Protect. Über 100 Organisationen haben sich bundesweit dem Netzwerk Rules to Protect angeschlossen, das für den Erhalt wichtiger EU-Schutzstandards und Verbraucherrechte eintritt. Darunter ist auch der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Konstantin Littke, Leiter des Bereichs Politik und Kommunikation im Verband, erläutert, warum er die Omnibusverfahren der EU-Kommission kritisch sieht.
Also an sich, ganz grundsätzlich, ist bei den Unternehmen gerade die Stimmung schon angespannt. Also an sich, die Wirtschaftskrise ist natürlich auch in der nachhaltigen Wirtschaft spürbar. Wir haben jetzt seit 7, 8 Jahren kein Wirtschaftswachstum mehr in Deutschland. Die Rücklagen werden weniger. Umso größer ist die Erwartungshaltung natürlich an die Politik, Rahmenbedingungen zu gewährleisten, in denen erfolgreiches Wirtschaften eben auch möglich ist. Und da ist eben die entscheidende Frage, was heißt das eigentlich? Und da ist ganz grundsätzlich schon richtig, sich das Thema Bürokratie anzuschauen. Also die Wirtschaft leidet schon auch unter Bürokratie. Wir machen regelmäßig Umfragen in der Mitgliedschaft, welche Themen am dringendsten sind. Und da wird schon das Thema Bürokratie auch genannt. Aber dabei muss es eben um Vereinfachung gehen. Also das Argument Bürokratieabbau, wie es gerade passiert, darf eben nicht als Argument genommen werden, um Standards abzubauen. Und vor allem nicht schon beschlossene Standards, auf die sich eben weite Teile der Wirtschaft auch schon eingestellt haben und auch entsprechend investiert haben. Das hilft keinem weiter. Da wären wir eben gerade bei dem Thema Planungssicherheit. Mangelnde Planungssicherheit für Unternehmen, die eben durch diese Deregulierungswelle, die wir im Grunde sehen, in den letzten 2 Jahren nochmal massiv verstärkt wurde. Weil das führt letztlich in der Wirtschaft zu 2 Problemen. Auf der einen Seite sehen wir, dass gerade Investitionen massiv zurückgehalten werden von Unternehmen. Investitionen, die wir eigentlich brauchen, um eben Wirtschaftswachstum zu generieren. Weil die Unternehmen nicht genau wissen, was kommt, was bleibt, was wird angepasst, was wird revidiert. Und das zweite Problem ist, dass die Unternehmen, die bereits investiert haben, als die Verlierer dastehen im Grunde. Und das führt letztlich dazu, dass das generelle Vertrauen der Wirtschaft in Investitionen gesunken ist. Das ist auch mit Zahlen unterlegt. Man kann sich den Sustainability Transformation Monitor der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel anschauen, da sagen 46% der Unternehmen sehen unsichere politische Rahmenbedingungen als Investitionshemmnis. 46%, jedes zweite Unternehmen sieht es. So, oder auch der WWF hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, laut der 63% der Industrieunternehmen regulatorische Unklarheit als Risiko für ihre strategische Zukunft sehen. Und man muss halt dabei verstehen, dass Investitionen lange Zeithorizonte haben. Also Amortisationszeiträume von 10 bis 30 Jahren sind keine Seltenheit bei Investitionen in Infrastruktur, Produktionsanlagen etc. Und diese mangelnde Vorhersehbarkeit, die wir gerade generiert haben, die führt letztlich dazu, dass unsere Wirtschaft viel langsamer modernisiert wird, als wir das eigentlich machen müssten. Und da wären wir gerade bei dem Papier, das eben der BNW auch unterzeichnet hat. Na, ob wir jetzt auf CSRD schauen, auf CSDDD, aber man kann auch ETS 1, ETS 2 nennen, aber auch national jetzt das Werkstattgespräch der CDU letzte Woche, wo es darum ging, die Klimaziele zu verschieben. Das löst alles massive Verunsicherungen in der Wirtschaft aus und letztlich generieren wir dadurch Investitionshemmnisse. Und am Ende des Tages schwächt das unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und gerade wenn wir uns anschauen, jetzt wird oft vom Wettbewerber China gesprochen. In China hast du 5-Jahrespläne, 10-Jahrespläne, 15-Jahrespläne, wo dir als Unternehmen genau aufgezeigt wird, wo es hingeht. Und ich habe den Eindruck, dass wir damit faktisch unsere Wettbewerbsfähigkeit schwächen, dass das noch nicht in der Politik angekommen ist.
Soweit Konstantin Littke, Leiter des Bereichs Politik beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, auf einer Pressekonferenz des Netzwerks Rules to Protect. Das Netzwerk übt deutliche Kritik an der Deregulierungswut der EU-Kommission. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit findet am Dienstag, den 25. August um 17 Uhr statt. Diesmal mit einem ausführlichen Bericht von den eben schon angesprochenen Eine-Welt-Tagen in Augsburg. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.